Heute zu Gast Tamara Lunger. Tamara ist eine der erfolgreichsten Höhenbergsteigerinnen unserer Zeit. 2020 erlebte sie beim Versuch einer Winterbesteigung des K2 eine Tragödie, bei der mehrere Teilnehmer verstarben. Wir sprechen, wie sie diese Tragödie verarbeitet hat, über die Entwicklung des Höhenbergsteigens und natürlich, wie sie zum Bergsteigen gekommen ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast mit Tamara.
Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Wir starten bei dem Bergzeit-Podcast immer mit 5 schnellen Fragen und du musst nur 5-mal schnell antworten.
Okay.
Also, auf los geht's los. Tamara, wer bist du und was machst du?
Ich bin eine Träumerin und ich probiere, das Leben so zu leben, wie es mir Spaß macht, wie es mich freut und erfüllt.
Wo kommst du her und wo lebst du aktuell?
Ich bin aus Südtirol, aus Gummer im Eggental und da lebe ich immer noch. Ich will von meinem kleinen Kaff nicht weg.
Okay, und auf welchem Gipfel warst du zuletzt?
Ich habe den Namen vergessen, das war in Cuneo vor 2 Tagen.
Wo genau, in Südtirol? Oder?
Nein, Cuneo.
Cuneo, wo ist Cuneo?
Piemonte.
Piemonte, okay, das ist doch ein Stück weg von zu Hause.
Ja.
Was war dein schönstes Bergerlebnis, das du bisher hattest?
Kann ich so direkt nicht sagen. Jedes Bergerlebnis hat seine Faszination oder seine Lehre und deswegen ist das auch schön.
Und welches kommt dir zuerst in den Sinn, wenn du dran denkst, das schönste Bergerlebnis?
Also, ich würde sagen, vielleicht allgemein meine Erfahrungen am K2.
Okay. Und was ist dein Lebensmotto oder deine Weisheit?
Ein großer und freier Mensch ist derjenige, der sein Kinderherz niemals verliert.
Okay, das kommt ja wie aus der Pistole geschossen.
Ja.
Das lebst du auch.
Ich probier's.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Tamara, vielen Dank. Du bist aufgewachsen in den Bergen, die haben dich geprägt, begleitet. Wie sähe eine Tamara heute ohne Berge aus?
Das ist eine sehr schwierige Frage, die wurde mir noch nie gestellt. Bravo.
Vielen Dank an die Redaktion, ich bin auch nicht drauf gekommen. Aber.
Nein, ich denke mir, sicher wäre mein Leben anders verlaufen, weil ich denke, der Berg ist und war ein super Lehrmeister von meinem Leben. Und die haben viel gelernt, die haben viel sehen dürfen, was ich im normalen Leben hier niemals gesehen hätte. Und ich habe auch sehr viel Negatives erlebt, was mich wieder zum Wachstum gebracht hat. Deswegen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass mein Leben den Weg eingeschlagen hat.
Und was glaubst du, wenn du nicht in den Bergen aufgewachsen wärst, sondern woanders, oder was denkst du, wärst du geworden?
Ja, Hubschrauberpilotin, das bin ich trotzdem geworden, aber es hat dann...
Ah, du bist trotzdem Hubschrauberpilotin?
Ja.
Ach so, okay, cool, oh. Müssen wir nachher drüber sprechen.
Aber ich bin schon 3 Jahre nicht mehr geflogen, weil ich noch gesagt habe, ma, wer bin ich, dass ich da die Umwelt unnötig verschmutze? Jetzt bin ich umgestiegen auf Barrenleiter.
Ja, das ist auf jeden Fall deutlich nachhaltiger, ja, wie Kerosin zu verbrauchen, oder?
Genau.
Wie kommst du zur Hubschrauberpilotin? Also war das über Simone Mori, oder?
Ja, genau. Also ich habe eigentlich schon mit 14 so, habe ich gesagt, okay, jetzt fängt die Oberschule dann an. Was soll ich machen? Welche Schule? Und was möchte ich eigentlich mal werden, wenn ich groß bin? Und eigentlich war das Hubschrauberpilotin. Und da hätte ich aber müssen dann zum Militär, das wäre die günstigste Variante gewesen, zum Militär. Also das hätte geheißen in den Süden Italiens. Und dann habe ich gesagt, nein, das kommt gar nicht in Frage. Und das war dann ein stiller Traum in meinem Kopf. Und wenn ich Simone Moro kennengelernt habe und da mal so eine Zeit gehabt habe, wo mir die Ärzte verboten haben, was zu machen, weil ich so schlecht beieinander war mit meinen Knien und so weiter, dann hat er gesagt, wenn du willst, ich lerne dir fliegen. Und das war dann so mein Plan B. Und ich habe noch zuerst den privaten gemacht, immer in Amerika, und dann den kommerziellen. Und das war schon sehr schön, wenn man dann so gut ist, dass man kann mit dem Hubschrauber spielen und wenn es so ist, als wäre die Verlängerung von deinem Arm.
Wie kann man sich das vorstellen? Also Simone Mori, vielleicht zur Erklärung, ist einer der bekanntesten Höhenbergsteiger auch, so ein bisschen Mentor auch für dich, kann man
ja
das so sagen?
Ja.
Hat er dir einfach so das Fliegen beigebracht?
Er hat angefangen, glaube ich, mit 39, ich glaube 2009 oder 2008, und dann hat er so selber einen Ultraleicht-Hubschrauber gehabt und eigentlich habe ich zuerst in Italien den Ultraleicht gemacht. Das war finanziell nicht so aufwendig. Er hatte damals schon die Lehrbefähigung sozusagen und dann sind wir halt öfters mal so miteinander geflogen und einmal dann über den Ortler und ich weiß es noch ganz genau. Wir sind da eingeflogen, wir sind die Tränen gekommen, weil ich dazu mal eben pausieren habe müssen. Und die haben gesagt, eigentlich will ich da oben zu Fuß gehen und nicht mit dem Hubschrauber.
Kann ich nachvollziehen. Vom Ortler sind ja auch viele mit Gleitschirm runtergeflogen. Hast du das auch schon
gemacht? Genau. Nein, noch nicht. Kommt noch.
Kommt noch und braucht Ziele. Aber du bist ja in den Bergen geboren und Bergsteigerin geworden und zählst heute zu den besten und stärksten Höhenbergsteigerinnen der Welt. Du warst als jüngste Frau auf dem Lhotse gestanden.
Damals.
Achso, ist schon wieder nicht mehr so?
Ah, nein. Das ist alles schon Schnee von gestern.
Ja, verändert sich schnell. Aber 2014 warst du am K2 ohne zusätzlichen Sauerstoff. Das ist ja Wahnsinnsleistung. Und dann bist du 2020 warst du dann nochmal am K2. Da hattest du gesagt, habe ich das gelesen, ich wäre der glücklichste Mensch auf Erden, wenn ich es schaffen würde, als erster Mensch im Winter auf dem Gipfel des K2 zu stehen.
Ja.
Seitdem ist viel passiert. Wie wichtig ist dir der Erfolg heute?
Also das Ereignis am K2 hat mein Leben komplett über den Haufen geschmissen. Also ich bin nicht mehr die Tamara von vorher. Am Anfang habe ich darüber geweint, weil ich gesagt habe, eigentlich möchte ich nur wieder so sein wie vorher. Aber ich habe auch gewusst, dass das einfach nicht möglich ist. Jetzt bin ich aber froh, dass ich nicht mehr dieselbe bin. Weil zuerst, bis zu diesem Zeitpunkt, war ich immer getrieben von Leistung, habe mich nur über die Leistung definiert. Und das war auch ziemlich anstrengend, weil manchmal habe ich mich gesehen als mein eigener Sklave, also die Sucht, das immer mehr machen zu müssen und immer mehr Höhenmeter, mehr Gipfel. Und ich habe ja meinen Körper total kaputt gemacht. Meine Knie haben geschmerzt, seit ich 13 bin und dann weiter. Mit dem Kopf durch die Wand, auf geht's. Keine Müdigkeit vortäuschen. Und was, wenn du weh tust, dann gibt's noch einen drauf, weil du schon vor allem neu. Und das war schon ziemlich anstrengend, so das ganze Leben so zu verbringen. Und ich denke, diese Tragödie, weil ich habe mir noch ja auch die Frage gestellt, warum musste ich zu dem Zeitpunkt dort sein? Und meine Antwort, was ich heute gefunden habe, ist eben, ich denke, es hat ein Ereignis gebraucht, das sehr, sehr schmerzvoll ist und irgendwie so funktioniert wie eine Handbremse in meinem Leben. Also wo ich wirklich muss von null anfangen und das hat es so hingekriegt, ja.
Wir sprechen ja später nochmal, was denn da genau passiert ist und vielleicht kannst du da auch ein bisschen näher drauf eingehen. Aber du bist ein bisschen so groß geworden, du kommst aus Südtirol, hast mit Skitouren-Rennsport angefangen. Ich glaube, dein Vater war auch bekannter Skitouren-Rennsportler oder einer der bekanntesten Skitouren-Rennsportler, oder?
Ja.
War das dann da doch so vorprogrammiert, dass du das auch machst?
Nein, weil es war eigentlich, er ist immer schon Skitouren gegangen, hat aber nie Rennen gemacht. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr es war, ist er mit einem Kollegen unter die Lawine gekommen und sein Kumpel ist eben gestorben. Und daraufhin ist er ein bisschen, hat es ihn wieder runtergebremst und ein anderer Freund von ihm hat gesagt, ja Hans, mach schon mal ein Rennen mit mir. Das ist in einer sicheren, unter Anführungszeichen, Umgebung. Und dann war er sofort super gut. Und dann eben auch, er war schon über 40 und deswegen hat man auch gesagt, wir werden nicht den Alten da in der Nationalmannschaft nehmen, aber er hat die Leistung gebracht und die Ausscheidungsrennen gewonnen. Dann ist er in die Nationalmannschaft gekommen. Und ich habe ja eigentlich auch nie Skifahren gelernt als Kind. Mit 14 habe ich dann zu ihm gesagt, bitte nimm mich mal mit auf Skitour. Und das haben wir dann gemacht. Ich mit Ski 1,92 Meter, so Spalding-Ski, weiß es genau noch. Und beim Raufgehen hat es mir schon total getaugt. Boah, ist das Bär, das ist so anstrengend und total klasse. Und beim Runterfahren bin ich halt mehr im Schnee gelegen als Ski gefahren, aber ich habe gewusst, okay, das wird mein Sport. Und dann habe ich sofort eigentlich begonnen, Skitourenrennen zu machen, aber nur auf der Piste, wo es nur aufwärts ging, weil ich ja nicht abfahren konnte. Und nach einigen Jahren war ich dann auch in der Nationalmannschaft mit ihm.
Ja. War die gleichzeitig in der Nationalmannschaft? Ja. Ach, das ist ja abgefahren. Das ist ja lustig, das haben auch nicht viele, glaube ich.
Genau.
Vater und Tochter in der Nationalmannschaft. Und wie hast du das gemacht? Das ist ja eigentlich irre, dass du nicht richtig Skifahren gelernt hast als Kind. Das ist wahrscheinlich ein großer Unterschied zu den anderen. Und gerade beim Skiturnrennen, also bei den langen Rennen, da gibt es ja viele Abfahrten, da holt man ja enorm viel Zeit raus, oder?
Ja, eben.
Du hast ja Piramenta und sowas gewonnen, die großen Skiturnrennen. Also da musst du ja...
Ja, ich weiß auch nicht. Bei mir hat es dann einfach gegeben, einfach Kerzenkraut runter und wenn es mir reinhaut, dann haut es mir halt rein, in Gottes Namen.
Muss man schon den Kopf abschalten können, oder, beim Runterfahren?
Ja, einfach ein bisschen draufgängerin, aber dieses... Das so sein, das hat mir eigentlich nie gefehlt. Ich habe immer, wenn ich so gespürt habe, das ist meins, dann habe ich mich da Vollgas reingesteigert und einfach immer mein Bestes gegeben, ohne Rücksicht auf Verluste.
Kurze Werbung.
Wusstest du, dass La Sportiva 1928 als Calzoleria Sportiva in Tesero Trient gegründet wurde? Nee? Naja, jetzt weißt du's und können wir bitte mal diesen wunderschön italienisch klingenden Namen wertschätzen. Heute ist die Marke vor allem bekannt für Kletterschuhe, Expeditionsstiefel, aber auch Zustiegs- und Trailrunning-Schuhe. Ganz bekannte Athleten wie zum Beispiel Alex Huber von den Huberburm oder Adam Ondra vertrauen auf die Produkte der italienischen Marke. Und wenn die drauf vertrauen, dann müssen die wirklich auch was können. Ein Klassiker ist zum Beispiel der La Sportiva Mythos, den auch ich super gern zum Alpinklettern verwende, der Zustiegsschuh Boulder X oder der Bergstiefel Trango in seiner markanten schwarz-gelben Farbe. Wenn du also gerne noch Produkte von dem italienischen Traditionshersteller shoppen möchtest, dann schau vorbei im Bergzeit-Markenshop von La Sportiva.
Werbung Ende.
Würdest du dich heute als Alpinistin bezeichnen? Verschiedene Disziplinen im Bergsport?
Ich kann mit der Bezeichnung kann ich mich nicht anfreunden, für mich selber. Und irgendwo ist das allem so eine Sache. Okay, bin ich nicht komplett, bin ich, ja, das ist immer so schwierig für mich selber so, okay, wer bin ich jetzt eigentlich? Was bin ich? Weil wenn man mich fragt, was bist du, was machst du? Ich habe eigentlich keine klare Antwort. Und für viele ist das irritierend und ich habe einfach über die Jahre die Erfahrung gemacht, ich muss ja nicht so sein wie die anderen oder wie die Klassifizierung, wie es halt so von der Gesellschaft vorgeschrieben ist. Ich probiere einfach das zu machen, was mir Spaß macht. Und wenn es vor Jahren die 8000er gewesen sein, wo ich nichts Schöneres mir hätte vorstellen können, also das war das absolute Maximum. Und ich habe kein... Es war mir egal, ob es kalt ist, ob es anstrengend ist, ob ich Schmerzen habe, alles scheißegal. Aber darum bin ich zu Hause gewesen. Durch die Veränderungen in mir und durch die Veränderungen am Berg habe ich mir müssen was Neues suchen.
Und glaubst du, dass es eine der Erfolgskriterien ist, dass du dich so quälen kannst? Also wohl im Skitourenrennen ist es ja schon durchaus auch ein Thema. Höhenbergsteigen ja noch Faktor 10 dann eigentlich nochmal, dass das dich auszeichnet?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist zum einen mal die Passion, einfach für etwas so zu brennen, weil ich noch einfach, wenn ich im Flieger eingestiegen bin, dann habe ich gesagt, so, und jetzt wird der Schalter umgeschalten, weil jetzt fliegst du zu deinem Traum und da brauchst du dich über nichts aufregen. Weil, ob das jetzt kalt ist oder anstrengend oder wie auch immer, du willst das und gib ihm. Aber sicher, das sich vorausgaben wollen und ja, immer bei den Skitourenrennen und auch so bei den Trainings, wenn ich abends so total kaputt ins Bett gefallen bin, das ist für mich das schönste Gefühl auf Erden gewesen. Und das habe ich eben schon seit Kind gehabt. Die Mama hat gesagt, alles, was ich gemacht habe, hat nie auf dem normalen Weg oder auf dem einfachen Weg sein dürfen, weil da war ich nicht zufrieden. Das musste immer hart gehen. Und auch in der Schule, ich habe mir zum Ziel gesetzt, okay, ich will day und day Noten haben und da habe ich Vollgas geben. Und das ist auch nicht immer einfach so. Das Perfektionistische habe ich jetzt zum Glück ein bisschen abgelegt, weil ich glaube, das trägt die Glückseligkeit ein bisschen ab. Und jetzt lieber manchmal ein bisschen ein Chaos, aber dafür glücklicher.
Das ist eine gute Einstellung. Wie war denn dann dein weiterer Weg zu den 8000ern. Also du warst Skitouren-Rennläuferin, warst in der Nationalmannschaft und dann ist ja nochmal ein Riesenschritt wirklich dann zu den 8000ern oder zum Expeditionsbergsteigen. Wie ist das passiert oder bist du da hingekommen?
Eigentlich war mir das schon klar, als Manuela Di Centa hat den Everest bestiegen und die haben den Zeitungsartikel gelesen. Damals war ich in der, ja, so Mittelschule, Ende Mittelschule, Anfang Oberschule. Und ich weiß genau noch, an dem Tag habe ich entschieden, das mache ich auch irgendwann. Und das war dann immer so in meinem Hinterkopf. Ich wollte auch nichts so forcieren, weil ich bin so ein Mensch, der nicht mit so großen Gruppen, tue ich mir eher schwer, weil da denke ich, jeder hat seine eigene Einstellung, seine eigene Denkweise und dann ist nur ein Chaos. Und vor allem auf diesen Höhen, wo alles nicht mehr normal abläuft, also da ist alles potenziert. Und deswegen habe ich gesagt, nein, ich möchte nicht mit einer kommerziellen Gruppe. Wenn, dann muss ich den richtigen Menschen kennenlernen. Und wie wir sagen in Südtirol, wie es der Teufel haben will, habe ich in Simone Moro kennengelernt. Und er hat zu mir eigentlich gesagt, ich habe immer schon geschmeckt, dass du könntest eine gute Höhenbergsteigerin sein. Und deswegen hat er dem Gefühl vertraut, obwohl er mich nicht gekannt hat, nur einmal gesehen und hat mich mitgenommen. Und für mich ist das... Ah, heint noch, wenn ich so zurückdenke, wer hat schon so ein Glück? Und dann ging es Schlag auf Schlag. Also das erste Mal mit ihm und dann habe ich ein bisschen gelernt, wie geht es mit der Organisation und hin und her, was ist mein Stil? Ich habe genaue Vorstellungen gehabt, weil meinen ersten habe ich ja mit Sauerstoff gemacht und das hat mich dann so enttäuscht. Dann habe ich gesagt, okay, das ist nichts, also wenn, dann ohne Träger, ohne Sauerstoff. Und dann war das sehr schnell ganz klar, okay, was will ich und wo will ich hin? Und ich bin dann auch 2010 alleine los und dann gesagt, okay, ich kaufe mich drüben in so ein Basislager ein und mache mein Ding.
Für was für ein Berg?
Choyu, und dann wollte ich noch Shishapangma, aber da ist eben am Choyu dann Walter Nones tödlich verunglückt. Dann habe ich meine erste Tragödie schon miterlebt, weil wir eben den Leichnam dann runtergebracht haben und das hat mich wieder sehr... gebuttert, weil mir ist so vorgekommen, als hätte mir jemand von einem Moment auf den anderen die Passion zum Berg genommen. Und das war dann sehr schwierig. Und dann bin ich nicht mehr zum Shishapangma natürlich.
Und der K2 war ja dann sozusagen, da bist du ja eigentlich auch so auf der Bildfläche aufgetaucht, oder? Also mit Lotse,
ja,
und
mehr
K2
oder weniger,
dann.
Ja.
K2 ohne Sauerstoff ist ja mal wirklich eine Hausnummer. Was reizt dich, wenn du den Berg dann auch später nochmal zurückgekommen bist?
Ja, normalerweise bin ich ja ein Mensch, der nie zweimal den gleichen Berg versucht, auch wenn es nicht erfolgreich ist. Aber der K2 hat für mich so einen bestimmten Reiz, der hat mir so viel gegeben in meinem Leben. Ich habe ja... Wenn ich das erste Mal live gesehen habe, 2013, da bin ich zum Broad Peak. Boah, ich habe den Koloss umgeschaut und mir ist ganz anders geworden. Also das massiv und so potent und so energievoll und so steil. Und dann habe ich gedacht, boah, werde ich das irgendwann machen? Keine Ahnung. Und nachher... habe ich ein bisschen Herzschmerz gehabt, noch nicht ein bisschen viel. und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche jetzt etwas, was meine komplette Aufmerksamkeit braucht. K2, auf geht's. Und es war dann eigentlich wie unsere zweite Begegnung, war wie Liebe auf dem zweiten Blick. Auf dem Concordia-Platz habe ich den Berg angeschaut, ich habe die Schmetterlinge gespürt und die haben da gewusst, das geht. Und ich bin da mit einem Südroller, mit einem Ultner, Klaus Gruber, sind wir gemeinsam aufgebrochen. Und er hat zu mir gesagt, der Maria, meinst du schon, das schaffen wir da, wir zu zweit ohne Hilfe. Und die haben da im Internet gelesen und das ist so schwierig, sagen sie, und technisch. Und ich sage, ja, nicht lesen, wir fahren mal hin und dann schauen wir, wie es ist. Und das war einfach so super und so, ja, ich habe mich gefreut, wie ein kleines Kind, was auf Weihnachten wartet, wenn es darum gegangen ist, okay, jetzt müssen wir noch ein paar Tage warten zum Gipfelanstieg.
Und dann hast du beschlossen, als du im Gipfel warst, dass du nochmal zurückkommst für die Winterbesteigung?
Nein, eigentlich nicht. Das war dann erst wirklich ein halbes Jahr vor dem Aufbruch für den Winter. Weil eigentlich hätte ich gesagt, nein, das habe ich jetzt gemacht und das ist abgehakt. Und normalerweise sage ich ja, ich möchte jede Erinnerung so einzigartig im Kopf behalten und Wenn ich dann ein zweites Mal hingehe, dann wird es sicher ganz anders, weil andere Leute sein, andere Erfahrungen, anderes Mindset und so weiter. Und trotzdem ist dann im 2020, so ja eigentlich im Lockdown, habe ich ziemlich viel an mir gearbeitet und es war klar, Simone Moro wird nicht bei mir sein im nächsten Winter, weil er das Angebot von Alex Chicon angenommen hat, auf den Manaslu zu gehen. Und mich hätten sie ja eingeladen, aber ich habe gesagt, nein, energetisch ist dieser Berg nichts für mich. Und dann habe ich gewusst, okay, ich bin alleine. Was tue ich jetzt? Und die haben sehr viel meditiert und so weiter. Und eines schönen Tages, sie haben mir wirklich viel Zeit gelassen, weil ich nie verstanden habe, was seien die ganzen Emotionen, die da tagtäglich, ist immer dieser K2 aufgetaucht und K2 und was heißt das, soll ich gehen oder... Und dann eines schönen Tages habe ich es genau gespürt, okay, ja, ich muss gehen. Und dann habe ich den Alex Gavan kontaktiert und darum rausgemacht, okay, machen wir K2 zusammen. Weil er hat mich schon Jahre davor immer gefragt, na Tamara, machen wir was im Winter und so. Wenn man mal so einen Bergkameraden gefunden hat wie in Simone, wo alles einfach passt, wo du nicht reden brauchst, wo jeder seine Arbeit hat, wo die Wartezeit immer lustig ist und dann würdest du ja nie mit jemand anderem gehen. Aber dann, wenn ich alleine war, dann habe ich gesagt, okay, jetzt was tun.
Und das Besondere bei eurem Ziel war K2 im Winter. Das hat noch keiner vorher geschafft.
Ja, genau. Und das war der letzte unbestiegene 8000er im Winter und somit auch die letzte Chance, die erste Frau zu sein, die es jemals geschafft hat. Und ich war mir sicher, dass das hinhauen kann. Also 100%ig sicher. Und die haben den Berg ja schon gekannt, die haben gewusst, wie er ist, die technischen Herausforderungen.
Das gilt doch eigentlich als der schwierigste 8000er.
Genau, und dann auch die Kälte, weil ich habe ja schon einige Wintererfahrungen gemacht.
Wie kalt ist es da im Winter?
Also Gipfel minus 50, minus 60.
Und dann noch der Wind dazu oder mit Wind?
Nein. Plus Wind.
Plus Wind. Also da kannst du mal also minus grausig. 80 Grad haben oder so.
Wir hatten anscheinend, hat es im Lager 1 auf 6000 Meter im Zelt minus 45 gehabt. Das haben andere gesagt. Ich will nie kein Thermometer haben, weil ich dann schon sehe minus 45. Oh je, das ist saukalt. Deswegen lieber nicht wissen und einfach mir einreden, dass es ja eh warm ist. Eben, man muss sich so vorstellen, im Basislager hat man im Winter konstant die Temperatur, was man sonst im Sommer beim Gipfelanstieg hat, so minus 30.
Irre, irre kalt.
Kurze Werbung.
Die Firma Deuter hat ja wirklich eine lange Tradition. 1898 sind sie gestartet mit Briefsäcken und bis 1919 sogar Großraumzelte auf dem Oktoberfest verliehen. Also ihr seht schon wirklich richtig viele verschiedene Geschäftsfelder. Dann wurde die Firma aber neu strukturiert, hieß dann auch wirklich Deuter nach dem Gründer Hans Deuter. Und in den 1930er Jahren wurden dann die Deuter Rucksäcke von wirklich prominenten Bergsportpersönlichkeiten auf große Abenteuer mitgenommen. Zum Beispiel von Fritz Bechtold an den Nanga Parbat oder Anderl Heckmeier bei seiner Erstbegehung der Eiger Nordwand. Heute setzt sich Deuter mit seinen Produkten dafür ein, unsere Erde zu schützen und zu bewahren. Seit 2020 produzieren sie zum Beispiel nur noch PFC-frei. Außerdem gibt es immer wieder an verschiedenen Standorten Reparaturservices, um Deuter-Produkte länger und damit nachhaltiger zu nutzen. Checkt also gerne mal aus, ob es einen dieser Services bei euch in der Nähe gibt und schaut vorbei im Deuter-Markenshop bei Bergzeit.
Werbung Ende.
Also auf jeden Fall warst du dann im Winter 2020 wieder im K2. Ja, es hat sich also so eine Tragödie ereignet, 5 Bergsteiger sind am Ende gestorben. Du hast auch ein Buch darüber geschrieben, der Ruf des K2, das ist dieses Jahr auch auf Deutsch erschienen. Erzähl mal, was genau ist denn da eigentlich passiert?
Ja, das ist eine lange Geschichte. Mein Start war irgendwie gut oder sehr gut. Ich war motiviert und leidenschaftlich bin ich da hin und ja, voller Vorfreude und so weiter. Natürlich auch ein bisschen Ungewissheit, weil okay, mit einem neuen Kameraden und wie wird das laufen? Und dann ist eins nach dem anderen ist einfach schief gelaufen. Mit dem Alex Gavan hat es überhaupt nicht hingehauen. Wir haben es sehr schwierig gehabt miteinander, weil wir einfach eine andere Vorgehensweise gehabt haben. Und wenn du jemand gewohnt bist, dann klappt es einfach. Und wenn jemand so ganz anders tut, dann ist das halt schwierig. Und für mich sind einfach durch diese Erfahrungen in den Winterexpeditionen habe ich einfach gewisse Regeln gehabt. Also jeder Handgriff muss passen, auch das Zelt aufstellen. Das muss man, ich habe zu ihm gesagt, wir müssen das schon herunten trainieren, weil wenn du oben irgendwo noch im Wind bist und in der Kälte, die Sonne ist ja weg, dann ist das saukalt oder in der Finsternis und das muss einfach in einigen Minuten muss das passen.
Halt auch als Erklärung noch, ihr seid im Alpinstil unterwegs, oder? Also ihr tragt euer Zeug selber oder habt ihr da Sherpas dabei?
Nein, wir haben keine Sherpas gehabt, aber natürlich...
Also ihr müsst das Zelt selber aufbauen und so weiter.
Ja, genau. Und im Winter muss man auch immer wieder alles abbauen, weil da ist so viel Wind teilweise, dass es doch sonst alles wegfegen würde. Natürlich haben wir die Fixseile benutzt, weil sonst weißt du schon im Vorhinein, dass du nicht mehr nach Hause kommst, weil der Aufstieg würde vielleicht noch gehen, aber der Abstieg ist unmöglich und der Winter im Vergleich zum Sommer ist total anders, weil da ist Blankeis und im Sommer ist halt trotzdem, dass du die Spuren drinnen hast und das ist sehr viel angenehmer auch zum Augehen. Im Winter allem auf die Frontalzacken sehr viel strenger. Und das hat einfach nicht so hingehaut und die haben sehr viel Energie verloren und irgendwann habe ich gesagt, nein, ich kann nicht mehr in der Konstellation gehen. Ich weiß, da verpuffere ich viel zu viel Energie mit den mentalen Herausforderungen als nicht physisch. Und ja, und eigentlich einen Tag nachdem, dass ich beschlossen habe, ich gehe nicht mehr mit dem Alex, ist noch eigentlich der Sergi Mingote abgestürzt. Der ist in unsere Arme verstorben. Und natürlich war das ein extremer Schlag ins Gesicht. Auch wenn man meint, man geht da hin und man muss irgendwie mit dem rechnen, weil es ist ja gefährlich, aber man ist nie bereit. Und deswegen war die Zeit danach schon ziemlich schwierig. Für mich ist aber ein absolutes No-Go gewesen oder wäre es gewesen, nach Hause zu fahren, weil ich habe gesagt, ich will nicht vor dem Schmerz weglaufen oder das irgendwie so wegdrängen. Und ich hätte eigentlich noch wollen mit Sergi und mit JP Moore aus Chile dann weitermachen. Und deswegen hat es mir natürlich doppelt getroffen. Dann der JP hat auch gesagt, ja, was soll ich machen? Soll ich nach Hause fahren? Soll ich nach Spanien zur Frau fahren? Und schlussendlich hat er auch beschlossen, dort zu bleiben. Und wir haben eine sehr intensive Zeit zusammen gehabt. Also wir haben ins Richtige gebraucht und wir sind immer zusammen gewesen und haben miteinander geheult und gequatscht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen das jetzt mit der Hilfe von oben jetzt, von Sergi. Und ja, dann ist im Basislager schon so Magenprobleme gehabt in der Zeit dann. Sehr viel Durchfall und Übelkeit. Und die haben nicht verstanden, ich nur mehr weißen Reis gegessen, aber keine Ahnung, das ist mir noch nie passiert. Und deswegen haben wir gesagt, okay, ich steige auf mit dir, aber ich muss dann immer in jedem Camp muss ich sagen, okay, ist es noch für mich stimmig, obwohl wir ein Team sind, aber ich muss sehr gut auf meine Intuition hören. Und das habe ich dann auch gemacht und deswegen habe ich im Lager 3 Stopp gemacht. Er hat beschlossen, weiterzugehen. Und am nächsten Tag, wenn ich abgestiegen bin, ist ein weiterer Bergsteiger abgestürzt, der Atanas Katov. Und für mich ist das unglaublich gewesen, weil es war so, als müsste der Berg für jeden Gipfelsieg, weil die Nepalesen haben ja inzwischen den Gipfel bestiegen, eine Seele zurückholen. Also mir ist es irgendwann wirklich so vorgekommen. Und dann habe ich schon beim Abstieg beschlossen, okay, ich versuche das nicht mehr, ich gehe jetzt heim. Die Route, also die Nägel sind rausgekommen. Es ist mir so vorgekommen, als dass der Berg mir so geht alle weg von da. Und das habe ich ernst genommen und habe gesagt, okay, ich schließe jetzt damit ab, jetzt warte ich noch, bis der JP zurückkommt. Und ja, und dann ist die nächste schlechte Nachricht gekommen. Der Sajid, also der Sohn von Alisat Bara, der ja mit uns schon 2016 am Nanga Parbat war im Winter, der wurde von seinem Vater zurückgeschickt beim Gipfelanstieg. Also sie waren zu viert, JP, dann der Pakistani Alisat Bara, sein Sohn Sajid und John Snorri aus Island. Und Sajid ist noch zurück und er ist runter ins Basislager und noch ist er schon, wir haben ihn sofort getroffen. Dann hat er gesagt, was sagst du? Da gibt es keine Hoffnung mehr, oder? Und ich habe noch nicht gewollt die Hoffnung aufgeben, aber ich habe gesagt, okay, wenn ich morgen in der Früh aufstehe und ich nichts Komisches außen her, dann weiß ich, die kommen nicht mehr zurück. Und ja, so war es dann auch.
Die Leute, die da gestorben sind?
Ja, drei damals, weil ja durch Sajid abgestiegen ist.
Ah ja, okay. Und wie gehst du jetzt damit um? Also hast du ja ganz am Anfang schon gesagt, dass das massiv dein Leben beeinflusst hat. Gibt es für dich noch so Höhenbergsteigen? Gehst du wieder auf die hohen Berge zurück? Oder?
Ich habe danach Kilimanjaro gemacht. Aber das kann ich nicht als Höhenbergsteigen bezeichnen. Das ist, da habe ich mich so aufgeregt. Also das ist alles nicht mehr, wie ich mir das für mich wünsche. Da ist alles leider Luxus. Dann kommst du auch in ein Lager, dann hast du ein lauwarmes Wasser, die Füße abzuwaschen. Und ich habe so einen Zorn gehabt. Dann müssen sie darauf nach die Sauerstoffsättigung messen. Ja, spinne ich. Deswegen habe ich gesagt, nein, das ist nichts für mich. Und ja, danach natürlich, ich bin sehr getrauert. Ich bin nach Hause, ich habe nur mehr gefressen, aber regelrecht gefressen, um vielleicht emotional irgendwie mich zu beruhigen. Ich habe 10 Kilo zugenommen und ich habe vom Berg nichts mehr wissen gewollt. Also Anstrengung, nein, Kälte, nein, Skitouren, nein. Und ich habe überall Todesangst. Also bei jedem Sport, an jedem, okay, da kann mir das passieren. Lawinen, Gletscherspalten, beim Radlfahren könnte man ja den Kopf aufschlagen, Paragliden könnte ja abstürzen. Also bei alles, was ich gemacht habe, immer im Hinterkopf den Tod. Und das war sehr anstrengend, weil Angst habe ich in meinem Leben eigentlich nie so gefühlt. Vielleicht so ein schlechtes Gefühl, aber nicht wirklich Angst. Und das war, als hätte mir jemand meine Freiheit gestohlen und mein Leben zur Sau gemacht. Und deswegen habe ich gesagt, ich will das wieder zurück. Koste es, was es wolle, ich will das wieder zurück. Dann habe ich wieder sehr viel an mir gearbeitet, eine Traumatherapie gemacht. Bei The Core Distillery habe ich so ein Programm gemacht von 4 Monaten, wo ich von Traumatherapie mich wieder rausgeholt habe, Atemübungen und dann auch einen Part wieder Marketing. Okay, wo will ich hin? Wer will ich sein? Und das hat mir so sehr weitergeholfen, dieser Prozess über 4 Monate, dass ich danach da gestanden bin, stolz auf mir und dann gesagt, okay, ich kann nicht mein Leben der Traurigkeit verschreiben. Ich muss jetzt den nächsten Schritt machen und wieder ein Ziel vor Augen sehen, weil ich ja nicht mehr mal ein Ziel gehabt und das hat es in meinem Leben auch noch nie gegeben. Also nicht für etwas trainieren und irgendwo hinschauen, okay, da, das ist die Richtung. Und ich war einfach total verloren und dann der Druck von außen. Die Leute haben dann immer gefragt, ja, und was ist die nächste Expedition? Wo gehst du hin? Und so weiter. Und die haben verstanden, für die Menschheit bin ich zum Großteil nur die Bergsteigerin. Und teilweise waren auch so Kommentare, wo ich richtig die Enttäuschung auserkehrt und gespürt habe, mir gegenüber, dass ich das gerade nicht mache. Und das war ein harter Schlag ins Gesicht, weil ich verstanden habe, dass ich mir über die ganzen Jahre den Wert nur als Sportlerin geben kann, aber nie als Mensch. Und deswegen auch, okay, die Sponsoren, wie kann ich die jetzt zufriedenstellen? Die ganzen Leute, die immer mir gefolgt sein und die, was mit mir eigentlich die Berge bestiegen haben und so weiter. Das war so schwierig. Schlaflose Nächte habe ich gehabt. Wo geht die Reise hin? Ich wandere raus. Das war mal so eine erste Idee. Aber dann wieder, nein, ich muss mir der Herausforderung stellen. Und ja, so langsam habe ich das dann hinbekommen.
Und gehst du jetzt wieder in die Berge?
Ja, ich gehe schon in die Berge. Ich könnte mir auch vorstellen, einfach 1000 zu gehen, aber ich muss halt wahrscheinlich nicht im Winter und ich muss halt einen richtigen Kameraden wieder haben. Vielleicht eine Frau wäre jetzt schön.
Sollen wir einen kleinen Aufruf starten, wer sich findet. Aber vielleicht nochmal zurück zu dieser Entscheidung, da umzudrehen. Ja. Das ist ja eine der schwierigsten Entscheidungen, die man treffen muss, weil und du hast ja sehr aus der Intuition heraus entschieden. Glaubst du auch, dass das eine Stärke ist von dir, so ein Überlebens- Instinkt dazu haben, so einen intuitiven. Wenn ich jetzt an diese Bücher von Reinhold Messner zum Beispiel denke, denke ich mir, wo der irgendwie aus dem Instinkt raus entschieden hat, wo geht's lang, wo sind die Spalten und so weiter, dass der das einfach über so viele Jahre überlebt hat. Mhm. Glaubst du, dass das ähnlich ist bei dir, dass du das hast, dass du da auch drauf hören kannst, das spürst?
Also, wenn ich jetzt, ich kenne Reinhold Messner zwar schon, aber ich weiß nicht, wie er sich am Berg gefühlt oder verhalten hat. Zum Beispiel Simone Mara ist sehr intuitiv. Also, da habe ich immer wieder gestaunt. Und der ist auch sehr, vielleicht ist es jetzt das falsche Wort, aber sehr weiblich, dieser weibliche Pol. Also das Annehmende, das, die Ruhe und schauen wir mal. Also das hat mich immer ziemlich fasziniert und ich war dazu mal noch sehr viel, ich habe sehr viel männliche Energie gehabt und das muss gehen und auf geht's und arbeiten und nicht pausieren und so weiter. Und er hat manchmal zu mir gesagt, Tamara, wir müssen jetzt so machen und nicht so, wie du willst. Und im Endeffekt, zum guten Schluss, habe ich immer sagen müssen, ja, Simone, du hast schon wieder recht gehabt. Also mit seinen ganzen, mit der Erfahrung natürlich und mit seinem Instinkt und Intuition ist er meiner Meinung nach echt top. Und ich habe auch vom Besten gelernt. Also ich glaube schon, der Simone ist ein Mensch, der... Er hat es auch bewiesen, er ist immer noch am Leben und ich habe von ihm so viel lernen dürfen. Ich bin sehr dankbar.
Tamara, so ein Blick auf die 8000er-Entwicklung und das Höhenbergsteigen an sich. Du hast ja gerade gesagt, du warst noch am Kilimanjaro und warst eher frustriert. Wie geht es denn dazu und wie kommerziell ist das eigentlich alles? Und die Entwicklung im 8000er-Bergsteigen, die ist ja enorm gewesen. Jetzt nicht nur, dass man irgendwie Fixseile hat und Hochlager und Sauerstoff, das gibt es ja doch schon seit vielen Jahren. Aber ist es nicht schwierig für dich als professionelle Bergsteiger, sich da noch zu unterscheiden? Also von Außenstehenden ist das ja gar nicht so einfach zu sagen, okay, die hat jetzt keinen Sauerstoff, ist ja, vielleicht eben noch gut, aber hat sie jetzt die Seile benutzt oder nicht? Hat sie jetzt Sherpas gebraucht oder nicht und so weiter?
Also ich glaube schon, dass es für die Masse draußen ist ein Gipfel. Und da ist es dann egal, wie du das machst. Das ist, glaube ich, macht für die Masse da draußen keinen großen Unterschied. Vielleicht jemand, der sich da besser auskennt und ein bisschen mehr interessiert, der kennt den Unterschied, aber der andere wahrscheinlich nicht. Und deswegen glaube ich schon, dass es immer schwieriger wird, auch seinen Platz zu finden, weil ich meine, wenn diese ganzen Kolonnen sein und du musst ja irgendwo... Du kannst nicht mehr dein Tempo gehen. Du wirst aufgehalten, du bist im Stau. Das ist alles nicht mehr so einfach, wie es vielleicht vor 10 Jahren noch war. Jetzt, also ich sehe diesen Hype, vor allem seit Nims den Rekord gemacht hat. Da kommt mir vor, da hat es einen schnell getan und auf einmal sind die Models da im Basislager dahergekommen.
Also du spielst darauf an, auf die Netflix-Doku auch, die es dann damals der Film, der war. Also nimm mal Puja, der da innerhalb von einem Jahr, glaube ich, alle 14.000er oder knapp oder ein bisschen mehr wie ein Jahr, glaube ich, oder?
Sechs Monate und sechs Tage.
Ein halbes Jahr sogar, ja. Alle 14 8000er bestiegen hat und davor hat es ja mehrere Jahre gedauert, der schnellste, oder? Und danach auch noch die Norwegerin Kristin Harila, das war ja noch verrückter, oder? Also das war ja 92 Tage, alle 14 8000er. Wie ist das überhaupt möglich, dass es auf einmal so geht? Und davor hat man mehrere Jahre gebraucht. Also Hubschrauber gab es ja davor schon, vom Basecamp zu fliegen. Woran liegt das?
Also ich glaube nicht, dass man früher diese Option genützt hätte oder ja, vielleicht zum Transport von Gütern oder so. Wie von den Werten her schon, glaube ich, hat da jeder gesagt, ich mache meine Akklimatisierung und den mache ich im Trekking und dann komme ich im Basislager an und dann geht's los mit der Expedition. Und jetzt ist halt alles total anders und ich denke mir, desto mehr man weiß, okay, das hat hingehauen in 6 Monaten, 6 Tage, ja, das geht schneller auch noch. Dann muss ich nur Glück haben mit dem Wetter, die guten Sherpas haben und ja, mit den Hubschraubern miteinander fliegen und ein Team natürlich, ich glaube, das ist ein logistischer Aufwand, den kann ich mir, glaube ich, gar nicht vorstellen, was da alles mitspielt. Eine große Leistung, aber sieht's halt nicht so, nicht so förderlich für deinen ganzen Zirkus.
Man muss sich ja heute schon was ausdenken, oder? Wenn man sich vermarkten möchte, oder? Also, dass man alle 8000 sind bestiegen, die großen Wände sind bestiegen, die Speed-Rekorde, irgendwann geht nicht mehr.
Genau.
Dann muss halt mehr 8000 in kürzerer Zeit her.
Ja, ich denke halt jetzt, die Leute, die was verstehen, dass das irgendwann nicht mehr weitergehen kann, irgendwann gibt es da die Grenze. Man muss man wieder zurück auf andere Dinge und das, glaube ich, sind halt dann die Werte, also das Menschliche und die Geschichte dahinter. Und deswegen, nach dem K2 hat sich für mich eigentlich auch das Blatt sehr gewendet. Zuerst auch so sehr getrieben von der Leistung und danach eigentlich, ich bin ja eigentlich nicht die Leistung, ich bin ja der Mensch mit meinen Werten, mit meiner Einstellung, mit meinem Sein. Und das ist eigentlich das, wo ich kann meinen Beitrag für die Menschheit leisten. Wenn es den Fall gegeben hat mit dem Hassan, der oben am K2 halbtot von den anderen Bergsteiger so überstiegen wurde.
Du meinst bei dem Fall mit Christine Harila, oder? Dass der
drüber
gestiegen ist, ja.
Genau. Also da habe ich 2 Nächte nicht geschlafen, weil das hat mich so beschäftigt und ich war so traurig und so enttäuscht von dem Ganzen, wie sich die Menschen da jetzt aufführen. Also das hat von mir aus mit Bergsteigen so nichts mehr zu tun, weil im Berg von mir aus zählen andere Werte. Und wenn man so von Südtirol kommt oder von den Alpen, dann glaube ich, ist Bergkameradschaft schon ein wichtiger Faktor oder ganz was Wichtiges. Und auch der Respekt vor der Natur, der Respekt vor den anderen Menschen. Natürlich hat es in der Geschichte von Alpinismus allen wieder so also unschöne Sachen gegeben. Aber ich denke mir, im Herzen ist ein Bergsteiger ein guter Mensch, der die anderen Leute schätzt, die Natur schätzt. Natürlich ambitioniert ist, aber nicht um jeden Preis.
Aber könnte es auch damit zu tun haben, und das ist ja auch das Verrückte, dass das teilweise ja Leute sind, die gar nicht so lange Bergsteigen gehen. Also sowohl Nimschal als auch Christine waren ja, die haben ja vielleicht 2 Jahre vorher Bergsteigen angefangen.
Ja, ich denke
eben auch. Dass die das gar nicht so kennen, diese, ja, ein bisschen schwieriges Wort, aber so Bergkameradschaft oder die Werte, von denen du sprichst.
Ja, also ich glaube auch, das ist ein Faktor. Dann zum anderen sind es nicht jetzt, sagen wir mal, wahrscheinlich, oder die meisten sind wahrscheinlich jetzt nicht körperlich topfit. Deswegen nehmen sie sich ja eine Schärpe und Sauerstoff und nachher sagen sie, okay, ich habe das gekauft, ich will da rauf und die haben auch keine Ausrüstung. Ich habe mir da sehr viele Gedanken gemacht und gesagt, okay, ein Mensch, der sich in eine kommerzielle Expedition einkauft, der wird selber kein Seil dabei haben, der wird selber keine Eisschrauben dabei haben. Der wird auch vielleicht nicht wissen, wie kann ich jetzt den Menschen da fixieren und den dann abseilen. Und zum einen ist das, zum anderen werden sie nicht die Kraft haben, weil wer mit Sauerstoff geht, hat ganz eine andere Akklimatisierung. Das heißt, er hat oben die gewisse Anzahl an Sauerstoffflaschen und die gibt's und mehr gibt's nicht. Also muss man da auch haushalten, weil wenn ich dann von einem Moment auf den anderen keinen Sauerstoff mehr habe, dann bin ich gefühlte 1500 Meter tiefer. Das ist noch wieder von der Gesundheit her gefährlich. Und ich glaube schon, weil ich weiß, vor allem wie es bei mir im Winter war, auf dem letzten Hochlager, du wirst zum Tier. Also dort habe ich gewusst und habe ich gespürt, da geht jetzt jeder für sich, obwohl wir ein Team sein, ob ich mich in meinem Leben noch nie so alleine gefühlt, obwohl sie vielleicht 20, 30 Meter von mir entfernt waren. Und du weißt, wenn ich mir da jetzt in Haxen brich, dann hat das schwere Folgen. Also das kann mitunter bedeuten, dass ich nicht mehr lebendig heimkomme. Und ich kann auch mit keiner Hilfe rechnen, weil jeder kämpft irgendwo ums Überleben. Jetzt im Sommer ist es natürlich ein bisschen anders, aber wenn man dann mit Sauerstoff geht und einen Träger hat, das heißt ja schon, ich bin weniger akklimatisiert, das ist jetzt gleich schnell rauf und runter und schauen, dass ich das irgendwie schaffe. Und wenn man die, ich habe sie ja gesehen, wie sie dann runterkurven wie besoffene Menschen. Und da bin ich ohne Sauerstoff noch besser benannt gewesen, weil ich einfach besser akklimatisiert habe.
Kurze Werbung.
Guaranteed to keep you dry. Garantiert, dich trocken zu halten. Das ist das ernst gemeinte Versprechen der W.L. Gore & Associates, die Technologieführer bei Wetterschutzmembranen sind. Ich glaube, jeder Bergsportler kennt die Situation, dass er bei unsicheren Wetterbedingungen vorm Kleiderschrank oder dem Schuhregal steht und sich denkt, brauche ich Gore-Tex, ja oder nein? Dabei ist Gore eigentlich gar nicht der Hersteller der Produkte, sondern ein Textilhersteller, der seine Stoffe exklusiv an weltweit rund 200 Lizenzteilnehmer, ausschließlich renommierte Hersteller von Markenbekleidung, verkauft. Das bedeutet wiederum, dass nicht jeder x-beliebige Hersteller von Autobekleidung oder Schuhen Gore-Tex-Membranen verarbeiten kann. Was ganz neu ist, für eine nachhaltigere Zukunft gibt es Gore-Tex-Membranen jetzt auch PFC-frei. Richtig und wichtig, dass auch in diesem Bereich technische Innovationen für mehr Umweltschutz sorgen. Finde also deinen Wetterschutz mit Gore jetzt im Bergzeitshop.
Werbung Ende.
Aber jetzt nochmal ein Blick in deine Zukunft. Ich habe gesehen, du hast eine Academy aufgebaut. Es geht darum, Menschen helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Was kann man sich darunter vorstellen? Was ist da genau die Idee dahinter und wie funktioniert das?
Also ja, ich bin da jetzt gerade im Aufbau. Mir gefällt es sehr, so Vorträge zu machen, Motivationsvorträge und so weiter. Und es haben noch sehr viele Menschen gefragt, ja, Tamara, machst du nicht so Seminare oder deine Sachen, weil mir haben die verfolgt und das ist so, dein Werdegang ist so schön gewesen. Und deswegen habe ich gesagt, ja, das würde ich irgendwie gerne weitergeben. Und deswegen seien es halt genau meine Themen, hauptsächlich die Intuition, seinen eigenen Weg gehen, ohne sich müssen in eine Schiene drücken lassen, die Ehrlichkeit zu sich selber und all die Themen einfach, um im Endeffekt ein glückliches, zufriedenes Leben zu führen, eine persönliche Nachhaltigkeit zu entwickeln, weil wir reden allem von der Nachhaltigkeit, von der Sustainability, aber wie schaut's um uns aus? Ist das schon nachhaltig immer mehr, schneller, höher, weiter? Oder muss man einmal ganz ehrlich in sich reinschauen, okay, wie funktioniere ich überhaupt? Wie stressresistent bin ich? Und was kann ich dafür tun, dass ich mein Leben ausgeglichen gestalte? Und das ist ziemlich faszinierend. Mir hat das Ganze sehr viel geholfen. Ich habe noch eine Ausbildung zum Regenerationstrainer gemacht oder bin immer noch dabei. Und ja, das ist faszinierend für mich und mich freut es jetzt gleichermaßen, da das anderen Menschen weiterzugeben, mitzugeben, wenn ich irgendwo von Hilfe sein kann.
Hört sich spannend an. Da wünsche ich dir alles Gute für die Entwicklung. Du hast ja vorhin auch von Ziele gesprochen, dass du eigentlich nie so richtige Ziele hattest, außer der nächste Berg. Was ist jetzt für dich das nächste Ziel oder der nächste Berg, den du angehen wirst?
Also für mich war es auch immer so wichtig, auf Expedition zu gehen, weil ich mit dem normalen Leben immer sehr überfordert war. Deswegen einmal weg von der Bildfläche verschwinden, keinen Zettel kam und so weiter. Und zu Hause hat es mich immer so krass überfordert. Und jetzt ein Ziel, was ich schon habe, ein wichtiges, ein menschliches Ziel, dass ich einfach diese Ruhe und diese Ausgeglichenheit, diese Dankbarkeit, die ich auf den hohen Bergen dieser Welt gespürt habe, auch im Alltag da zu haben, obwohl das jetzt ganz ein anderer Kontext ist, aber einfach imstande zu sein, meine innere Ruhe ständig bei mir zu tragen. Und ja, es ist bergsteigerisch, einige Ideen, es geht wahrscheinlich mehr Richtung Abenteuer. Aber ich habe jetzt auch schon wieder eine Anfrage gekriegt für einen 8000er. Kann ich jetzt auch nicht wirklich sagen, dass ich schon damit abgeschlossen habe. Aber für mich ist halt dann wichtig, dass ich das machen kann oder mit den Werten, wie ich es gerne möchte. Also nicht da in der Masse. Das heißt sicher, ich kann nicht alle überreden, dass sie zu Hause bleiben. Da muss ich immer halt das passende Ziel suchen.
Okay, dann sind wir gespannt.
Ja, schauen wir mal.
Tamara, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke dir.
Sehr angenehmes Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute, viel Gesundheit. Bleib am Leben und alles Gute für deine nächsten Ziele, was auch immer sie sind.
Vielen Dank.
So, das war der Podcast mit Tamara. Wenn er euch gefallen hat, abonniert doch gerne unseren Podcast und lasst uns eine Bewertung da. In 2 Wochen geht es dann weiter mit dem nächsten Podcast und unserer Beratungsfolge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.